das Thema der heutigen Predigt, wie man ein echter Ermutiger wird. Der Text, aus dem wir dann später noch lesen werden, ist aus Jakobus 3, 9 bis 12. Vielleicht habt ihr das schon gelesen oder vielleicht auch schon selber miterlebt, aber es kommt doch oft, oder wir hören es auf jeden Fall immer wieder, dass auf Märkten, vor allem da im Osten, Fälschungen von T-Shirts, Uhren und auch Banknoten. Irgendwie kommen da immer wieder Fälschungen in den Umlauf. Und da gibt es beim Zoll und bei der Polizei echte Experten, die darauf getrimmt sind, diese Blüten, also das ist jetzt keine Blüte, ich hoffe es auf jeden Fall nicht, nein, diese Blüten zu identifizieren. Und für uns als Laien ist das relativ schwierig. So T-Shirts oder Uhren, die gefälscht sind, als Fälschungen zu identifizieren. Oder auch, ja, wir haben es gelernt, also ich habe einfach diesen Trick gelernt, man hält die Note in das Licht und sieht, ah doch, das ist das gleiche Töckeli wie hier. Und dann ist sie wohl echt, oder? Für uns ist das aber eine Herausforderung, das Gefälschte vom Echten zu trennen. Und um dieses Echtsein geht es auch in der heutigen Predigt. Geht es im ganzen Brief von Jakobus. Ihm war es ein Anliegen, dass wir echte Nachfolger sind von Jesus. Dass wir ein Christsein leben, das man spürt und das man sieht, das Hände und Füße hat. Ein echtes Christsein von der Scheitel bis zur Fußsohle. Nicht irgendein Schauspiel, sondern echt, wahrhaftig. Ja, und so greift er immer wieder Problembereiche auf. Und eines der Problembereiche, das er aufgreift in seinem Brief, das sind unsere Worte. Und wer von uns kennt das nicht, dass man in den Worten manchmal schneller ist als in den Gedanken. Ups, und schon ist es wieder rausgerutscht. Hätte ich doch das nicht so gesagt. Und je nach Typ, Mensch, passiert das einem vielleicht schneller als dem anderen. Oder es kommt noch so auf den Typ drauf an, den wir sind. Und genau das bringt uns so zum Punkt unserer heutigen Predigt. Nämlich, jeder von uns kann ein echter Ermutiger sein oder werden. Lasst uns zusammen den Text lesen aus Jakobus. Eigentlich sollte er dann noch hier eingeblendet werden jetzt und er ist weg. Okay, dann schauen wir oder hören wir gut zu. Ich lese einfach für den Zusammenhang lese ich ab Vers 8. Aber die Zunge kann niemand im Zaum halten. Sie ist ein unbeherrschbares Übel, voll von tödlichem Gift. Mit ihr loben wir Gott, unseren Herrn und Vater. Dann wieder verfluchen wir mit ihr andere Menschen, die doch als Ebenbilder Gottes geschaffen sind. So kommen Segen und Fluch aus demselben Mund. Und das, meine Freunde, darf so nicht sein. Sprudelt aus einer Quelle etwa frisches und bitteres Wasser zugleich? Pflückt man Oliven von Feigenbaum oder Feigen von einem Weinstock? Nein. Und man kann auch kein frisches Wasser aus einem salzigen See schöpfen. Möglichkeiten, wie wir zu einem echten Ermutiger werden, zeigen uns drei Punkte, die ich so herausgespürt habe aus diesem Text. Und der erste Punkt habe ich folgendermaßen überschrieben oder habe ich den folgenden Titel gegeben: Wir können echte Ermutiger sein, indem wir um die Berufung unserer Worte wissen. In Vers 11 und in Vers 12 sagt Jakobus oder zeigt Jakobus ganz krasse Kontraste auf. Ein Feigenbaum kann keine Oliven haben. Und vielleicht noch für unsere Breitengrade: Kein Apfelbaum kann jemals Kirschen tragen oder Pflaumen tragen. Ich habe ja Gärtner gelernt und da haben wir diverse Experimente versucht. Aber Kernobst und Steinobst bringst du einfach nicht zusammen. Die brauchen eine andere Unterlage. Niemand kann aus dem Meer salziges Wasser schöpfen in der Hoffnung, dass das nachher genießbar ist. Geht nicht. Es verwandelt sich nicht im Moment, wo du das schöpfst, in Süßwasser. Geht nicht. Er zeigt auf, ganz klar, in der Natur kommt das nicht vor. Warum kommt es bei uns vor? Warum schaffen wir es, aus einer einzigen Öffnung zwei ganz unterschiedliche Resultate hervorzubringen? Er braucht diesen Kontrast, um uns deutlich zu machen, dass das, was in unserem Herzen ist, sich irgendwann in unseren Worten äußert. Wir brauchen Jesus in unserem Herzen, damit wir nicht diese zwei ganz unterschiedlichen Resultate aus einem Wort, aus einem Mund, aus einer Öffnung werfen können. Denn nur, wenn wir Jesus im Herzen haben und wenn wir Jesus Raum geben in unserem Herzen, gelingt es uns, Kritik, Entmutigung, schlechtes Reden übereinander, Lästern und so weiter, gelingt es uns, das mit der Hilfe des Heiligen Geistes herunterzudrücken. Ich würde sagen, im Berndeutsch so richtig zu bodigen. Wir sind berufen, in unseren Worten Vorbilder zu sein. Wir sind berufen, in uns, mit unseren Worten Leben auszusprechen, Segen auszusprechen, einander zu segnen, einander zu ermutigen, einander zu stärken, nicht einander herunterzudrücken, einander zu bodigen oder schlecht übereinander zu reden. Wir müssen nicht immer einverstanden sein, was der Nächste tut. Müssen wir gar nicht. Aber wir müssen eben auch nicht das dann kritisieren. Nur weil wir anderer Meinung sind. So wie Feigen keine Oliven tragen können und Reben, Weinstöcke keine Oliven tragen können oder Feigen oder was auch immer, genauso undenkbar sollte es sein, dass Segen und Fluch aus unserem Mund herauskommen. Berufung hat mit einer Entscheidung zu tun. Wir sind nämlich alle eingeladen, ermutiger zu sein. Jeder hier drin ist eingeladen, vom Herr Jesus persönlich ein Ermutiger zu sein, Worte des Lebens auszusprechen. Und eine Berufung ist nicht selbsterfüllend. Du kannst dich nicht hinsetzen und denken: So, ich bin berufen, jetzt kommt's. Und dann schwemmt es dich weg. Und von einem Moment auf den anderen bist du nur noch ein Ermutiger. Es braucht eine Entscheidung von uns. Von jedem von uns braucht es eine Entscheidung, darin zu leben und dies aktiv zu praktizieren. Wie soll ich mir denn meiner Berufung bewusst werden? Wie soll ich das wissen? Wie kann ich das umsetzen? Eigentlich eine logische Frage, wenn da jemand sagt, du bist berufen, ein Ermutiger zu sein. Ich habe schon angetönt, Sprüche 10, 11. Das ist eine wahre Freude, dieser Vers. Eine Quelle des Lebens ist der Mund des Gerechten. Eine Quelle des Lebens ist der Mund des Gerechten. Wow! Wow! Dieser Vers hat in mir eine Freude ausgelöst. Mein Mund soll eine Quelle des Lebens sein. Daraus soll Leben sprudeln. Menschen, die sollen ermutigt werden, die sollen gestärkt werden. Und die sollen anhand von unseren Worten merken, dass wir echte Nachfolger Jesu sind. Dass wir den Herrn lieben und den Herrn im Herzen haben. Die sollen merken, wow, bei dem ist etwas anderes. Der hat eigentlich etwas, was ich auch will. Und wir können uns entscheiden, wie wir uns ausrichten wollen. Ja, wollen wir? Und diese Entscheidung, die steht wirklich im Raum heute. Während der ganzen Predigt kommt diese Entscheidung immer wieder. Wir müssen uns entscheiden, wollen wir eine Quelle des Lebens sein? Wollen wir unseren Mund wirklich so einsetzen? Oder wollen wir doch eher, nein, ja, das ist vielleicht schwierig, immer so Ermutigung, das ist nicht so mein, ich bin nicht so der Typ, der immer ermutigt und brauchst du gar nicht. Es geht gar nicht darum, dass du da was künstlich herstellen musst, sondern wenn du dir deiner Berufung bewusst bist und wenn du dich entscheidest, doch, ich will so leben, dann wird der Heilige Geist dann schon schauen, dass du das auch wirklich so umsetzen kannst. Und er wird dir vielleicht zwei, dreimal auf den Fuß stehen und sagen, oh. Aber wir sind ja alle in einem Prozess und werden alle Jesus ähnlich, von Tag zu Tag. Da werden wir geformt. Wow. Es ist nicht immer schön und nicht immer mit Jubel, aber es hilft uns. Es ist ein guter Prozess. Wollen wir uns ausrichten, eine Quelle des Lebens zu sein oder doch eher eine Quelle des Verderbens? Was wollen wir? Welchem wollen wir in unserem Leben Raum geben? Wodurch wollen wir gehen? Und das ist eine wichtige Frage. Und diese Frage, die stellt eigentlich Jakobus auch in den Raum. Was willst du? Wie willst du? Wie willst du deine Zunge einsetzen? Wir haben gelesen in Vers 8, eigentlich müssten wir nach Vers 8 sagen, Jämmerstrost. Keine Chance. Ein unbändiges Übel. Wenn wir die Verse vorher lesen, da kommt der Mensch, der kann alles zähmen und züchten und machen, nur die Zunge allein, die bringt er nicht gezähmt. Keine Chance. Aber das ist wie Römer 7 und 8. Römer 7, da kriegst du fast Schreikrämpfe und dann Römer 8, Halleluja, es geht doch weiter. Die Verse 9 bis 12, die sind dann ermutigend, weil er uns herausfordert, entscheide dich, einen Lebensstil der Ermutigung zu leben und den zu pflegen und den anzuwenden, dass du so ein richtiger, echter Nachfolger bist und alle sehen, dass du Jesus im Herzen hast und ihm nachfolgst. Lass mich noch ein Beispiel machen. Die meisten von uns, die kennen doch der Balak. Das war ein König im Alten Testament. Ich bin gar nicht ganz sicher, habe es leider nicht auf, der Midianiter, glaube ich. Und da war der Bileam, ein Prophet. Und der Balak, der hatte Angst. Der hatte viel gehört, was das Volk Israel anrichtet mit seinen Feinden. Und da begann er zu zittern. Wenn die kommen, die machen mich platt. Und er hat einen Propheten geholt und ihm gesagt, verfluche das Volk, dann muss ich mich nicht mehr fürchten. Und der Bileam, der hat gesagt, gut, wir warten zuerst, was der Herr sagt. Bleib deine Nacht bei mir. Und der Herr hat gesagt, nein, du gehst nicht. Gut, ich bleibe. Dann kamen weitere Fürsten und haben gesagt, komm mit, der Balak lässt dich rufen. Bileam hat gesagt, gut, schlafen wir noch eine Nacht, fragen wir den Herrn. Hat den Herrn wieder gefragt. Der Herr hat gesagt, geh. Und dann kommt eine ausführliche Geschichte, seinen Weg, bis er dann beim Balak war. Und als er beim Balak war, dann kommt es. So, der Balak sagt, verfluche jetzt das Volk. Und was tat der Bileam? Er segnete es. Ja, er konnte gar nicht anders, weil der Herr ihm den Auftrag gab, segne mein Volk. Und der Balak, der kochte innerlich vor Wut, der wurde wütend. Jetzt habe ich dich geholt und du segnest dieses Volk. Komm, wir gehen an eine andere Ecke, dann siehst du weniger vom Volk und versuchen es noch einmal. Und es geschah wieder das Gleiche, er segnete es wieder. Hei, hei, hei. Und ein drittes Mal. Okay, wir suchen uns noch weniger Volk, Israel. Und jetzt fluchen wir. Und er segnete es wieder und der Balak sagt, geh nach Hause, du kannst das nicht. Leute, so möchte ich auch sein. So wie der Bileam, der nicht konnte, der den Auftrag des Herrn wahrnahm und sagte, ich kann nicht anders sprechen, als der Herr mir gesagt hat. Und dann segnet er dieses Volk. Und er wurde vom Balak nach Hause geschickt. Wow. Als ich diese Geschichte las, habe ich, genau das möchte ich auch. Genau so möchte ich auch. Einfach ein Lebensspiel, wo Menschen gesegnet werden durch meine Worte. Diesen Lebensstil, den möchte ich auch pflegen. Und ich möchte auch so sein, dass ich nicht fähig bin, andere Menschen zu kritisieren, andere Menschen zu entmutigen oder über sie schlecht zu reden. Sind wir doch ermutiger, indem wir uns bewusst sind, wir haben eine Berufung. Und diese Berufung fordert eine Entscheidung von uns. Und dies führt mich dann zum zweiten Punkt. Wir können ermutiger sein, indem wir unseren Nächsten und uns selbst im Bilde Gottes sehen. Einfach zu wissen, die Berufung alleine. Ja, was nützt uns, wenn wir wissen, wir haben eine Berufung, aber verstehen nicht ganz, ja, warum dann? Warum? Was ist dann das Problem, wenn ich mal ausraste oder wenn ich dann mal etwas Fieses sage? Was ist denn das Problem? Und Jakobus sagt in Vers 9, und weil der jetzt nicht da steht, lese ich ihn noch einmal. Vers 9, mit ihr loben wir Gott, unseren Herrn und Vater, dann wieder verfluchen wir mit ihr andere Menschen, die doch als Ebenbilder Gottes geschaffen sind. Das Problem bei der ganzen Geschichte ist folgendes. Du und ich, wir sind alle im Ebenbild Gottes geschaffen. Ob wir das wollen oder nicht, das ist einfach eine Tatsache. Und als Ebenbilder sind wir oder repräsentieren wir Gott auf dieser Welt. Halleluja. Halleluja. Du und ich, wir repräsentieren Gott auf dieser Welt. Wow. Und die Bibel, die hat nirgends diese Ebenbildlichkeit aufgelöst. Auch nach dem Sündenfall nicht. Jakobus 3,9 ist übrigens eine Belegstelle, dass die Ebenbildlichkeit Gottes immer noch vorhanden ist im Menschen. Und ob er Christ ist oder nicht, ist egal. Jeder Mensch auf der ganzen Welt. Auch die Kinder, die noch gar nicht auf der Welt sind, sind bereits im Ebenbild Gottes. Und Jakobus macht dies deutlich, indem er sagt, jeder Mensch, ich finde das genial, jeder Mensch. Er sagt nicht einfach Nachfolger, sondern er sagt ausdrücklich, jeder Mensch ist nach dem Bilde Gottes geschaffen. Jeder Mensch hat eine Würde. Egal aus welcher Nation, aus welchem Stamm, aus welchem Kanton, aus welcher Region, er hat eine Würde. Und er ist ein Mensch, der vor Gott steht. Ein Mensch, der von Gott angerufen ist. Ob er das will oder nicht, er ist es und er bleibt es. Und darin ist auch eine Einladung für dich heute Morgen. Wenn du Jesus noch nicht kennst, auch du bist ein Angerufener von Jesus Christus persönlich. Er lädt dich ein, dass du dich heute Morgen entscheidest, Teil seiner Familie zu werden, Teil seines Leibes zu werden. Weil er hat am Kreuz für alles bezahlt. Für alle Schuld. Du darfst zu ihm kommen, heute Morgen, und ein Kind Gottes werden, in seine Familie aufgenommen werden. Was für ein Privileg. Was für ein Privileg, dass der allmächtige Gott für uns bereithält. Keine Leistung. Da gibt es nicht eine Checkliste. Das muss ich erfüllt haben. Du darfst vor ihn kommen und sagen, Herr, ich lade dich in mein Herz ein. Komm und wohne hier drin. Der Mensch hat eine Sonderstellung in der ganzen Schöpfung. Er ist nämlich von Gott als ein beziehungsfähiges Wesen geschaffen. Er steht mit ihm in Beziehung, in Kontakt. Wie gesagt, er ist ein Angerufener, ein Angesprochener von Gott. Klar hat es den Sündenfall gegeben und wir wissen, gewisse Teile der Ebenbildlichkeit, die haben Schaden genommen, die haben einen Knick. Die Bibel sagt, der Spiegel ist getrübt. Vielleicht habt ihr das auch schon probiert mit der Uhr, die Sonne zu reflektieren. Das macht dann so Spaß, den anderen in die Augen zu leuchten und so. In der Schule haben wir das jeweils gemacht. Genau so war der Mensch vor dem Sündenfall. Ein Spiegel, der widerspiegelte die Herrlichkeit Gottes. Und dieser Spiegel ist jetzt, so sagt es die Bibel, getrübt. Er kann diese Herrlichkeit Gottes nicht voll und ganz wiedergeben. Aber wir sind immer noch Repräsentanten Gottes auf dieser Welt als Menschen. Wir sind immer noch als beziehungsfähige Wesen geschaffen. Und wir haben die Möglichkeit, mit ihm in Kontakt zu treten. Kein Tier kann das. Auch wenn man behauptet, dass man vom Affe abstammt. Ist nicht möglich. Die Affen können es bis heute nicht. Geht nicht. Der Mensch hat eine Sonderstellung. In diesem Thema drängt sich dann eine Frage auf. Einerseits wissen wir jetzt, dass wir alle, ob bereits Nachfolger Jesu oder nicht, sind alle im Ebenbild Gottes geschaffen, haben eine Würde. Und eine Frage, die mir wirklich stark aufs Herzen kam, ist, wie siehst du dich? Wie siehst du dich? Wenn du am Morgen halb verschlafen vor den Spiegel trittst im Badezimmer, die Augen auftust, was ist dein erster Gedanke? Erschreckst du über die Person, die da vis-à-vis von dir steht und denkst, oh, wer ist das heute Morgen? Oder, gut, man darf ja kurz erschrecken, aber dann kann man sich ja entweder freuen und sagen, Halleluja, ich bin so ein Typ, ich freue mich dann jeweils riesig. Hallo Stefan, schön bist du da. Wow, hey, und das ist nicht selbstverliebt. Ich habe einfach Freude, wenn ich ein Spiegel und ich, wir vertragen uns nicht so gut. Oder bist du eher so und denkst, ach nö, die Nase, die krummen Augen, ach der schiefe Mund, nein. Die braunen Zähne, ach Herr, warum bin ich nur so schlimm und warum bin ich so, wie ich bin und ach nein. Wie siehst du dich? Siehst du dich als ein Ebenbild Gottes, als ein Repräsentant Gottes auf dieser Welt? Das ist eine wichtige Frage. Weil, irgendwie muss ja dieses Thema eine gewisse Brisanz haben, wenn es Jakobus aufgreift. Wenn wir schlecht über andere reden, sie kritisieren, oder schlecht über uns selbst reden und uns nicht annehmen, boxen wir Gott direkt ins Gesicht. Das ist wie, wenn ein Kind kommt und sagt, hey, schau mal, ich habe eine Zeichnung gemacht für dich. Und es freut sich. Und dir fällt nichts Besseres ein, als zu sagen, ja, aber das sieht ja gar nicht wie ein Baum aus. Das Haus, das Chemie, das kannst du vergessen, oder? Nein, das Chemie ist viel zu gross. Was ist das Komische da? Ah, das ist ein Büschchen. Oder? Niemand von uns würde die Zeichnung eines Kindes kritisieren. Warum nicht? Weil wir direkt das Kind kritisieren. Es hat es ja gemalt und es kann vielleicht gar nicht besser Häuser zeichnen oder Bäume. Aber es hat alles gegeben. Es hat seine ganze Energie, sein ganzes Wissen, alles hat es in diese Zeichnung gebuttert, mit vollem Stolz groß. Wow, Freude, ich habe diese Zeichnung für dich gemacht. Und du, ja, das Haus, komm jetzt, also excuse. Und genau ist es, wenn du unzufrieden bist über deine Nase, über deine Figur und so weiter, kritisierst du direkt den Schöpfer und sagst, Gott im Himmel, du hast etwas falsch gemacht. Du kannst großzügig sein mit allen. Mit allen dürfen Fehler machen um dich herum, aber wehe, du machst einen Fehler. Dann wirst du geknüppelt von dir selbst. Dann gehst du mit dir ins Gericht. Wie sehen wir uns? Und das ist das Problem der ganzen Thematik. Wir sind Ebenbilder und wir kritisieren direkt den Schöpfer. Direkt den Schöpfer. Das sind nicht einfach Worte, die bla bla im Raum stehen, sondern das sind Worte, die haben Auswirkung, die haben Kraft. Die dürfen wir nicht unterschätzen. Worte sind nicht weniger schlimm als Taten. Vielleicht denken wir oft, ja, ich habe es ja nur ausgesprochen oder ich habe es ja nur gesagt. Wenn ich es noch tun würde, wäre das ja noch viel schlimmer. Aber wir dürfen nicht das Gefühl haben, Worte seien weniger schlimm als Taten. Und das sagt uns Jesus bereits in der Bergpredigt. Worte haben Auswirkungen auf unser Leben. Und das findet ihr auch in der nächsten Woche herausgefordert. Am Arbeitsplatz, in der Familie, in der Gemeinde, wo auch immer wir hinkommen, dass wir uns bewusst sind, mein Gegenüber, ob jetzt Christ oder nicht Christ, ist ein Ebenbild Gottes. Wie spreche ich mit ihm? Und wie spreche ich über ihn, wenn er nicht da ist? Jeder von uns ist im Ebenbild Gottes geschaffen. Und dessen müssen wir uns bewusst sein. Dessen müssen wir uns bewusst sein. Das hat Auswirkungen. Und geht direkt zu Gott. Und dann kommen wir zum dritten und letzten Punkt. Wir können ermutiger sein, indem wir uns dem Herrn hingeben. Und mit Hingebung ist nicht gemeint, Leistung, 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 ich muss mehr Hingabe, mehr, mehr, mehr. Hingabe, wir werden es sehen im Verlauf dieses dritten Punktes, hat wiederum mit einer Entscheidung zu tun. Wir kommen jetzt zum Vers 10 und ich lese den noch einmal. Da fasst er eigentlich nochmal zusammen. So kommen Segen und Fluch aus demselben Mund. Und das, meine Freunde, darf nicht so sein. Kurz und bündig. Jetzt kommt Jakobus mit der großen Fahne und schwenkt diese hin und her. Die rote Fahne mit der Aufschrift Stopp. Stopp. Klare Aufforderung, dies, meine Freunde, darf so nicht sein. Und eigentlich könnte man daraus schließen, ja, das ist einfach ein, ja, man sollte es nicht, oder? Es wäre noch gut, wenn du es nicht würdest machen, weil, ja, es könnte eben schief rausgehen, wenn wir jetzt das gesehen haben mit der Ebenbildlichkeit. Nein, es ist eine klare Aufforderung, diesem Verhalten einen Gegenpol zu setzen. Indem wir uns dem Herrn hingeben, indem wir uns entscheiden, dem Herrn wirklich sämtliche Bereiche unseres Herzens zu übergeben. Und da gehören alle negativen Erlebnisse, sind da eingeschlossen in diesem Paket. Und wenn man das mit dem Lebenshaus sagen würde, da gehört der Keller und der Estrich auch dazu. Und wenn der Herr zu dir zu Besuch kommt, dann schließt du ihm die Kellertür auf und zeigst ihm all das Gerümpel. Dann gehst du mit ihm hoch in den Estrich, machst dort ebenfalls auf und zeigst ihm den Gerümpel. Weil der Mensch ist ein furchtbarer Sammler. Und so geht es auch in unserem Leben. Jakobus hat gemerkt, so geht das nicht. Das darf nicht sein. Das ist eine klare Aufforderung, ein Auftrag, den Jakobus seinen Lesern gibt, mitgibt und sagt, Leute, so nicht, das darf nicht sein. Echte Nachfolge äußert sich auch in den Worten. Wir können nicht sagen, ich war ganz erstaunt, als ich vor 3 Monaten in Brig war und einen Kaffee holte, damit ich dann so richtig predigen kann, oder? Predigerbenzin. Als ich dort das Kaffee holte, hörte ich 2 ältere Männer zusammen schwatzen und der Anti erklärten sich gegenseitig, warum sie jetzt am Morgen um 8:30 nicht in der Kirche sind, sondern hier am Kaffee. Weil beide frustriert waren und sagten, weißt du, ich habe genug erlebt, dass Wasser gepredigt wurde, aber Wein gesoffen dann. Vielleicht hast du diesen Ausspruch auch schon gehört. Und das ist mitunter ein Grund, warum ich heute da bin, mit dieser Predigt. Das hat mich dann so bewegt, 3 Monate lang. Ich dachte, das darf doch nicht sein. Und dann gehe ich noch ein bisschen ein Stück weiter mit meinem Kaffee und dann höre ich genau die gleiche Aussage. 3-mal einen Morgen. Und da kam mir der Jakobus in den Sinn, der prädiert und sagt, Leute, Nachfolge muss sich auch in euren Worten äußern. Da kannst du nicht einfach sagen, wow, jetzt bin ich wiedergeboren. Halleluja, meine Lasten sind alle am Kreuz. Jesus hat sie getragen, jetzt geht es mir gut. Dann kann ich ja Ferien machen. Wir dürfen nicht auf den Lorbeeren unserer Rettung ausruhen und sagen, jetzt bin ich Christ, jetzt habe ich keine Probleme mehr. Jetzt geht das alles wupp, von alleine. Das ist wie wenn ich ins River Rafting gehe. Dann diese coolen Felsspalten und Ding herunterrutschen. Und das geht alles von alleine und Fakt. Nein, so ist das nicht. Wir sind herausgefordert, unsere Probleme, unsere Herausforderungen mit dem Herrn anzupacken. Und in unseren Worten echt zu sein. Und Jakobus wäre ja nicht glaubwürdig, wenn er die Fahne wedelt wie der Ältler am Ältlerfest, oder? Und dann wupp, aufschießt und uns keine Lösung präsentieren würde. Aber er ist ja nicht so. Er präsentiert uns eine Lösung und diese Lösung, die haben wir bereits gehört, Hingabe. Hingabe an den Herrn. In dieser Aufforderung liegt eine Möglichkeit zur Entscheidung drin. Für uns, für jeden von uns. Wir können uns entscheiden, doch ich will ein Ermutiger sein. Ich will darin leben. Ich will das so anpacken. Ich will, dass mein Mund eine Quelle des Lebens ist, des Lobes, der Ermutigung. Ich will, dass Menschen aufgebaut werden, weil ich berufen bin dazu. Weil der Herr mich dahin gesetzt hat. Darum will ich das. Und ich kann nicht sagen, ich liebe den Herrn, Halleluja. Aber mein Gegenüber, das kann ich nicht ausstehen. Die Bibel sagt, der ist ein Lügner, der sowas sagt. Weil, wenn du dein Gegenüber kritisierst, geht das ja direkt zum Herrn. Du kritisierst ja immer wieder den Herrn und sagst, mit dem hast du was falsch gemacht. Ist das ein Prototyp oder warum ist er dir entglitten? Oder? Sagst indirekt, du Herr, hast du was falsch gemacht. Aber ich liebe dich, Herr, ich liebe dich. Und da sagt die Bibel, nein, no go. Ja, Johannes, einer der engsten Jünger von Jesus, sagt, nein, stopp, geht nicht. Diese Beziehung entscheidet über diese Beziehung. Ganz wichtig. Und deshalb sind wir wirklich herausgefordert. Johannes, ein anderer Johannes, in der Bibel hat so viele Johannes, Johannes der Täufer, der hat festgestellt, wes das Herz voll ist, des geht der Mund über. Aus Lutherdeutsch. Halleluja. Wes das Herz voll ist, des geht der Mund über. Ja, der Johannes, der hat gesagt, wie es da drin aussieht, das wird unweigerlich irgendeines Tages auf der Zunge landen und dann ausgesprochen werden. Und jetzt komme ich. Hingabe hat damit zu tun, dass wir uns immer wieder entscheiden und sagen, Herr, ich will, dass du hier drin wohnst. Ich will, dass das Herz so richtig durchgespült wird. Im Moment muss ich meine Nase spülen, zweimal täglich. Ist oh interessant. Ist wirklich interessant. Habt ihr gewusst, das geht da oben irgendwo kehren und kommt dann im anderen Nasenloch wieder raus. Ich war ja echt erstaunt, als ich das erste Mal gemacht habe. Ich habe das gar nicht gewusst. Ich habe dem Doktor nicht recht geglaubt, als er mir sagte, Sie müssen dann so und dann geht das. Habe ich gedacht, ja, sehen wir dann. Und genau das ist das Prinzip, wie wir die Nase spülen, so sollen wir auch unser Herz spülen. Immer wieder vom Herrn durchspülen lassen, reinigen lassen. Aber das hat mit einer Entscheidung zu tun. Entscheidung. Ich will, dass mein Herz rein ist. Ich will dem Herrn alles geben. Oh, zum Beispiel Verletzungen. Wenn dich jemand verletzt hat, zutiefst verletzt hat, entmutigt hat, dann behalte, schließ das nicht im Herz ein und schau ja drauf, dass das da drin bleibt. Nein, lass es los. Vergib diese Person. Ja, das ist so einfach gesagt, ich weiß. Aber das Problem kommt. Niemand von uns würde ja sagen, dass er irgendjemanden fluchen würde oder hassen würde. Aber eben schon. Weil, wenn du Dinge in deinem Herzen einschließt und da drin behältst und sagst, das will ich jetzt da drin behalten, dann führt das unweigerlich in eine Spirale, in eine Abwärtsspirale, die schlussendlich in einem hasserfüllten, fluchenden Leben endet. Das ist eine Spirale. Weißt du, das geht lange gut. Du hast das Gefühl, ja, kein Problem. Ich lebe gut damit. Brauche ich nicht. Aber irgendeines Tages, es geht immer tiefer, immer tiefer. Und dann sind wir am Punkt. Und dann merken wir es. Und das Problem ist ja, dann werden wir ganz einsam sein. Wir schaden ja uns selber, unsere Beziehung zu Gott, nicht den anderen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir uns entscheiden, unser Herz immer wieder vom Heiligen Geist durchspülen zu lassen. So wie wenn wir, oder wenn man sagt, an einem gewissen Alter ist es gut, wenn man zum Arzt geht, regelmäßig und so durchchecken lässt alles. Und das find ich ein geniales Bild. Wenn wir mit dem Herrn immer wieder uns Zeit nehmen und sagen, Herr, wie sieht mein Herz aus? Gibt es Dinge, die ich da noch rausräumen muss, die da nicht hineingehören? Ob du das täglich machst oder wöchentlich, ist egal. Aber wichtig, dass wir unser Herz dem Herrn hingeben, uns entscheiden, doch, ich will, dass mein Herz rein ist. Und so kommen wir zum Schluss. Wollen wir einen Lebensstil der Ermutigung leben, aufrechterhalten, pflegen? Wollen wir, dass in unseren Worten echte Nachfolge sichtbar wird? Wollen wir uns wirklich einer Herzspülung unterziehen und diese Angelegenheiten dem Herrn hingeben und sagen, hey, hier, dahin, Hammer, Nagel, Bütteli nehmen. Und dann sagen, danke Jesus, du hast bereits bezahlt. Du hast bezahlt. Ich muss das nicht herumschleppen. Ich brauche diese Lasten nicht zu schleppen. Wollen wir das? Das ist eine ganz wichtige Frage. Und dann runden wir ab, Predigt schließen wir mit Epheser 4, 29. Verzichtet auf schlechtes Gerede, sondern was ihr redet, soll für andere gut und auferbauend sein, damit sie im Glauben ermutigt werden. Hey, das steht in der Bibel. Damit soll für andere gut und aufbauend sein, damit sie im Glauben ermutigt werden. Ermutigt werden. Und mit diesem Aufruf möchte ich die Predigt schließen. Und möchte jetzt noch ganz kurz in eine Gebetszeit einsteigen. Darf ich die Band schon bitten? Wir sind alle herausgefordert in diesem Thema der Worte. Wie gesagt, beim Einstieg, Worte sind oft schneller als unsere Gedanken. Aber aufgrund dieses Textes bin ich überzeugt, dass wir dem Herrn diese Schwäche anbefehlen können. Und wenn wir mit ihm unterwegs sind und mit dem Heiligen Geist den alten Menschen immer wieder abdrücken und sagen, du bist da, hier haben wir dir süft. Sagen, jetzt lebt Christus in mir. Ich bin berufen, dann bin ich überzeugt, können wir in dem Leben, was Jakobus für uns hier in diesem Text, wozu er uns auffordert, nämlich einen ermutigenden Lebensstil zu führen, oder wie Epheser 4,29, damit Menschen im Glauben aufgebaut werden. Der erste Schritt heute Morgen, es geschieht in unserem Herzen, indem wir sagen, doch, und bekennen, ein Bekenntnis. Wenn der Heilige Geist jetzt an deine Herzenstür klopft und sagt, hey, das ist für dich heute Morgen, dann bekenne und dann stehe dazu und sag, okay, wahrscheinlich, offensichtlich, habe ich da eine Schwäche, habe ich was der Herr noch, habe ich irgendetwas, was der Herr jetzt noch ansprechen möchte, dann bekenne das, sei ehrlich. Ein Bekenntnis ist der erste Schritt zu einem erfüllten, freien Lebensstil. Aber dazu braucht es Ehrlichkeit. Auch ich bin entschieden, aufgrund dieser Predigt konkrete Schritte in diese Richtung zu gehen. Und konkret hinzuhören und meine Worte dem Herrn zur Verfügung zu stellen. Und währenddem wir jetzt dann ein Lied singen, dürfen wir alle aufstehen. Und ich möchte ganz speziell zwei Menschengruppen dann nach vorne bitten. Wir werden noch beten. Wenn du heute Morgen da bist, ich empfinde, dass Menschen da sind, die haben ihr Leben lang darunter gelitten, dass man über deinem Leben ausgesprochen hat, aus dir wird nie etwas. Das kannst du nicht. Und wenn du es genau so tust, wird sowieso nichts aus dir. Du wurdest entmutigt, heruntergedrückt. Und du magst jetzt vielleicht sagen, ja, aber ich bin ja jetzt Christ, ich habe den Herrn im Herzen. Ja, aber ich habe ein Bild gehabt. Und das war wie ein Deckel über deinem Leben. Und du kannst immer wieder, du kannst dich aufraffen, aus eigener Kraft, aber du kommst nie weiter als dieser Deckel. Das macht immer so. Weil diese Worte der Entmutigung, die sind so stark über deinem Leben. Das macht immer so. Und wenn du jetzt merkst, doch, das bin ich, dann darfst du anschließend aufstehen, nach vorne kommen. Die zweite Gruppe Menschen, das sind die, die jetzt ganz speziell angesprochen sind und merken, doch, mit Worten, das habe ich da noch nicht im Griff. Ich bin viel zu oft noch ein Täter. Jemand, der mit seinen Worten Menschen beleidigt. Oder lästert oder negativ über andere spricht, weil sie anders denken. Weil sie anders handeln und so weiter. Sei heute Morgen ehrlich zu dir. Steh auf, wenn du merkst, das betrifft mich. Steh auf und entscheide dich heute Morgen, dass du das ablegen willst. Vor dem Herrn. Und komm nach vorne. Und ich bitte dann das Ministry-Team, dass sie sich da aufstellen. Und bekenne das vor einem Zeugen. Weil Bekenntnis, wenn du etwas ans Licht bringst, wie auch das mit dem Deckel, wenn du etwas ans Licht bringst, hat das Kraft. Das ist Lebensveränderung. Das kann dein Leben verändern. Wenn du das aber im stillen Kämmerlein immer wieder vor dich hin bewegst, bin ich persönlich überzeugt, ändert das nicht viel. Deshalb bekenne und sei entschieden, heute Morgen etwas zu ändern in deinem Leben. Und alle anderen sind eingeladen, den Herrn wirklich anzubeten. Ich werde noch beten, ihr könnt einsteigen. Und dann möchte ich das Ministry-Team nach vorne bitten jetzt, währenddem ich bete. Und dann packen wir das an. Herr Jesus, ich danke dir für deine Gegenwart. Und Vater, ich danke dir, hast du eine Sehnsucht, jedem Einzelnen zu begegnen? Hast du eine Sehnsucht, dass wir deinem Sohn Jesus Christus ähnlicher werden, auch in unseren Worten? Und du hast eine Sehnsucht, dass wir mit unseren Worten Menschen ermutigen, stärken und in ihrem Glauben auferbauen können, sie bestärken können. Du hast uns berufen, Herr. Du hast uns berufen dazu. Und ich danke dir, dass wir uns heute Morgen entscheiden dürfen, etwas in unserem Leben zu verändern. Herr, schenk uns ein offenes Herz, dass du in dieser Sekunde in unser Herz hineinsprechen kannst und in unserem Herzen etwas bewirken kannst. Halleluja.